In der heutigen Folge geht es wieder mal um Jahreshöchststände. Ebenfalls gehen wir auf das Eintrüben der amerikanischen Wirtschaft ein und blicken auf die Aktie von Donald Trump.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 16.07.2024, starten wir mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Börsenwoche, die unterm Strich wieder gut war. Der DAX konnte nach einer recht schwachen Wochenmitte auf Wochenbasis dennoch 1,47% zulegen und schloss bei 18.748 Punkten und somit nur circa 100 Punkte unter seinem Allzeithoch aus Mai diesen Jahres. Zum Wochenstart jetzt ging es nun auch wieder leicht abwärts. Der amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnet im gleichen Zeitraum ein geringeres Plus von 0,67% und schloss bei 5.615 Punkten und damit wiederholt auf Allzeithochniveau. Der S&P 500 klettert quasi von Allzeithoch zu Allzeithoch. Und dennoch haben wir in der letzten Woche einen Markt gesehen, der schon im Vergleich ja zum Jahresverlauf außergewöhnlich war. Der S&P 500 Equal Weight, also der Index, wo alle Unternehmungen dasselbe Indexgewicht besitzen, gewann 2,73% auf Wochenbasis. Lukas wird gleich auf die Gründe eingehen. Und auch der Russell 2000, ein Index amerikanischer Nebenwerte, verzeichnete letzte Woche Donnerstag den besten Handelstag seit einem Jahr. Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz zum Nasdaq. Auch hier ein ungewohntes Bild für das Top-Börsenjahr 2024. In diesem Index haben die Big Techs, die Techies logischerweise ein noch höheres Gewicht als im S&P 500 und daher verlor dieser Index sogar in der letzten Woche 0,3%. Ja, Lukas, was waren die Gründe?
Woran hat es gelegen, genau. Ja, in der letzten Woche, konkret Donnerstag, war tatsächlich ein ziemlich spannender Tag, so wie man das gesehen hat. Nach den Inflationszahlen der USA, welche tatsächlich den Markt mit 3% statt der erwarteten 3,1% positiv überraschten, stieg, wie du gerade schon gesagt hast, der Russell 2000, also die Small Caps, stärker an als die großen Unternehmen, wie zum Beispiel eine Nvidia, Apple oder auch eine Microsoft, die im Mittel sogar 3% irgendwo verloren. Das lag wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Umschichtung in die eher kleineren Werte besonders mit dem erwarteten Zinssenkungsfantasien zusammenhängt. Wie bereits schon mehrfach erklärt, profitieren natürlich gerade die kleineren Unternehmen von den Zinssenkungen, da sie sich so günstiger finanzieren können und auch die Gewinne ebenfalls, falls da schon welche sind, mit einem niedrigeren Zinssatz abdiskontiert werden können. Und so steigen natürlich gerade von den Kleinen die Kurse und klar, die Großen profitieren auch davon, aber halt nicht so stark
und,
wie die Kleinen.
Und das war tatsächlich ein Stück weit außergewöhnlich fürs laufende Jahr, wenn man sieht, dass diese Zinssenkungsfantasien reinkommen und Big Tech dann abgibt und die Kleinen gewinnen. Häufig war es in diesem Jahr ja so, dass wenn diese Zinssenkungsfantasien reingekommen sind, ja, Small Tech gewann, aber Big Tech eigentlich noch stärker gewann.
Absolut.
Ne? Und das war jetzt mal so eine Umschichtung.
Ja.
Ne? Also von daher dann schon außergewöhnlich für dieses Jahr und spannend.
Und eine spannende Sache war natürlich am Wochenende auch noch, also apropos steigende Kurse, nach dem Attentat am Wochenende auf den Präsidentschaftskandidat Trump stieg auch seine Aktie, welche umgangssprachlich auch die Trump-Aktie genannt wird, über 50%. Und ich wurde da gestern auch ein paar Mal drauf angesprochen. Gemeint ist damit die Trump Media and Technology Group, welche hauptsächlich die Social-Media-Plattform von Donald Trump betreibt, die sogenannte Truth Social. Anteilseigner der Trump Media und Technology Group, kurz ist es die TMTG, ist Donald Trump selbst, die damals im März, also diesen Jahres, über einen sogenannten SPAC an die Börse gegangen ist und damals mit Digital World, welche bereits an der Börse war, fusionierten. Dadurch konnte natürlich TMTG ohne ein kostenintensives IPO an die Börse gelangen. Und damals sollte der Börsengang, hatten wir auch schon hier einmal angesprochen, das Liquiditätsproblem von Trump lösen, da er damals eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar hinterlegen musste, weil vielleicht die ein oder anderen erinnern sich noch. Fundamentale Betrachtung, naja, also beim Umsatz von 4,1 Millionen US-Dollar und einem Verlust von 58 Millionen hat das Unternehmen aktuell eine Market Cap von gut 5,9 Milliarden US-Dollar. Ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Sicherlich wird die Aktie jetzt im Wahlkampf noch einige Schwankungen aufweisen und ja, sollte es tatsächlich der Fall sein, wird True Social, also die Social-Media-Plattform hinter dem Unternehmen, auch während der Präsidentschaft wahrscheinlich eine zentrale Rolle bei Trump spielen und ja. Höchst schwankungsintensive Aktie, welche, ich würde es mal so bezeichnen, sehr eventgetrieben ist. Aber weil ich gestern auch sogar ein paar Mal drauf angesprochen wurde, nochmal ganz kurz als Info zu der sogenannten Trump-Aktie.
Ich glaube, man kann sagen, Gruß an deine Mama, ne?
Genau.
Selbst die hat gefragt und von daher, glaube ich mal, ein Statement wert dann auch in dem Podcast zur Trump-Aktie. Ich glaube, wir beobachten es mal, ist eher ein Zock, wie du gesagt hast. Absolut, aber mal schauen, ja. Vielleicht nimmt es ja an Relevanz dann zu.
Genau,
vielleicht auch noch mal zwei Sätze gestern aus den USA, Thema Zinssenkungsfantasien. Jerome Powell, seines Zeichens Notenbankchef der Federal Reserve, hat von dem Economic Club in Washington gesprochen und nochmal verdeutlicht, dass er sehr wahrscheinlich nicht warten werde, bis das 2% Inflationsziel erreicht wird, sondern eher, sehr wahrscheinlich eher agieren wird. Also dies befähigt dann die Märkte dazu, dass man jetzt nahezu mit einer 100% Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass spätestens im September auch die Zinsen gesenkt werden. Vielleicht das nochmal ganz kurz. Neuigkeit gestern aus den USA von Montag. Machen wir den Rückblick aber einmal kurz rund. Die entsprechenden Zinssenkungsfantasien hatten da ja auch unmittelbar Auswirkungen auf die Renditen der Staatsanleihen. Die 10-jährige Bundesanleihe fiel in der letzten Woche leicht auf aktuell 2,47%. Die Treasuries aus den USA fielen infolge der Infos aus der letzten Woche folgerichtig auch geringfügig, aber fielen auf 4,2%. Und kommen wir zur nächsten Assetklasse. Was für eine Überraschung, die Zinsen fallen, der Preis je Feinunze Gold steigt in der letzten Woche um 0,91%. Der One geht auch in dieser Woche weiter, aktuell sogar auf Allzeithoch bei 2430 US-Dollar. Zu guter Letzt der Bitcoin, dieser konnte aus einer kleinen Schwächephase fulminant rebounden, auf Sicht der letzten Woche mit nur 1,66% bei 57.600 US-Dollar steht er aktuell bei circa 63.000 US-Dollar. Lukas, ich glaube, Christoph hat dich letzte Woche als Krypto-Profi bezeichnet. Welche Gründe gibt es dafür?
Ja, ich habe es letzte Woche auch schon angesprochen. Die Verkäufe von dem BKA Sachsen und damals auch MTGOX. Zu MTGOX gibt es jetzt keine konkreten Neuigkeiten, aber das BKA Sachsen hat nun all ihre 50.000 Bitcoins verkauft. Das sieht man auch an ihrer Wallet, die ja öffentlich einsehbar ist. Die ist nun leer. Und zum Zweiten rechnet man auch damit, dass wenn tatsächlich Trump Präsident wird, der Bitcoin noch ein bisschen Rückenwind erhält, da Trump hier auch eher positiv gegenüber gestimmt ist.
Aber schon eine hohe Schwankungsbreite aktuell, ne? Ich glaube, vor zwei Wochen hatte ich mit Marco noch den Podcast eingesprochen, irgendwo bei 53.000 US-Dollar. Oder letzte Woche, glaube ich, ne? Jetzt stehen wir bei 63.000. Ja. Mal gucken, wo da die Reise weiter hingeht. Aber das soll es dann mit dem Rückblick auch gewesen sein. Lukas, du startest im Mittelblock mit einem Unternehmen, ja, an dem sich im Zweifel die Geister bzw. die Geschmäcker scheiden. Also ich sag mal, ich bin eher pro Coca-Cola.
Du sprichst schon an, meistens wird Pepsi als größter Konkurrent von Coca-Cola angesehen. Wesentlicher Unterschied
dabei. Aber es geht heute um Pepsi, ne?
Ja, heute geht es um Pepsi, genau. Wesentlicher Unterschied, ja, Coca-Cola hat hauptsächlich den Fokus auf Getränke. Auch wenn Pepsi Getränke hat, ist die Snacksparte von Pepsi viel größer als ihre eigene Getränkesparte. Dennoch ist der sogenannte Cola-Krieg schon einige Jahre präsent und immer noch da. Und ich weiß nicht, ob Sie es zum Beispiel wussten, Pepsi hat mal irgendwann extra ihr Logo von weiß-rot auf blau geändert, weil es damals zu nah an das Logo von Coca-Cola rankam. Und ja, seitdem sind sie blau. Aber ja, grundsätzlich haben Pepsi und Cola wahrscheinlich dann doch eine Gemeinsamkeit. Sie sind beide im Sektor Konsumgüter tätig und dieser Sektor zählt als einer der Nicht-Zyklikern, da der Konsum grundsätzlich ja unabhängig von der Konjunktur ist. Blöd gesagt, die Menschheit muss weiter essen und trinken, um irgendwie zu überleben.
Ein doofer alter Börsenspruch, der gefressen, gesoffen wird immer, ne?
Ja, absolut, ja. Ja, da eine große Wachstumsparty so aber eher schwierig ist, gelten solche Aktien nicht zu den Grow-Aktien, sondern halt logischerweise eher zu den Value-Werten, die in schlechten Zeiten zwar sehr beständig sind, in guten Zeiten dann aber auch schon fast irgendwie langweilig. Das ist aber natürlich Ansichtssache. Aber ich denke, der Kontext ist damit klar. Was man bei Pepsi allerdings auch hervorheben muss, ist die Dividendenkontinuierlichkeit und auch die Erhöhung. Seit mindestens 25 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Und
also auch einer der Dividendenperlen, ne?
Ja. Pepsi veröffentlichte am Donnerstag nämlich Zahlen, deswegen haben wir das Unternehmen dabei. Zahlen zum zweiten Quartal. Auch wenn Pepsi hier in den letzten oder in den 22 Wochen einen Umsatzplus von 0,8 verzeichnete und ein organisches Wachstum von 1,9 hatte, lagen sie hier eigentlich grundsätzlich immer eher unter den Erwartungen der Analysten. Außerdem konnte dann auch der Ausblick nicht überzeugen. Das Wachstum für dieses Jahr wurde, nicht ganz so krass, aber wurde nach unten hin angepasst von bisher auf, also immer bisher gesagt über 4, wurde es jetzt eher um die 4 nach unten hin angepasst. Und Anleger feierten das natürlich eher weniger, bestraften die Aktie mit minus 1,5%. Somit ist die Performance fürs laufende Jahr ebenfalls bei minus 1,5, was natürlich im Vergleich zum breiten Markt deutlich unterdurchschnittlich ist. Aber so viel zu Pepsi. Du hast auch nochmal zwei spannende Unternehmen.
Ja, genau.
Nicht ganz Konsum, aber ja, ich will doch nicht zu viel vorwegnehmen.
Passt schon im erweiterten Sinne ganz gut. Also wie du schon sagst, also ein etwas schwierigeres, sich eintrübendes, konjunkturelles Umfeld, was uns aus den USA erreicht. Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Man nimmt da gerne ISM-Daten bzw. Einkaufsmanager Daten als Maß für Wachstum oder Schrumpfung von wirtschaftlichen Aktivitäten. Ja, und wir haben nun den ISM, wie er sich schimpft, der Dienstleister und der Industrie unter der magischen Schwelle von 50. Also die Konjunktur in den USA trübt sich ein Stück weit ein, was somit, das hat man ganz zu Anfang gesagt, die Zinssenkungsfantasien auf der einen Seite antreibt, aber auf der anderen Seite auch zeigt, dass sich die bis dato starke Wirtschaft dann eintrübt ein Stück weit. Und das sieht man nun auch bei den, ja, ersten konsumgetriebenen Unternehmenszahlen, siehe Pepsi, Lukas, von dir gerade thematisiert. Ich gehe nun auf eine große amerikanische Fluggesellschaft namens Delta Air ein. Hier sprechen wir beileibe nicht von irgendeiner kleinen Nischenfluggesellschaft, sondern von der nach Anzahl der Flugzeugen weltweit zweitgrößten Fluggesellschaft. Ebenfalls auf Platz 2 der Weltrangliste rangiert Delta in Bezug auf die Passagierkilometer. Ja, und bei dieser renommierten Fluggesellschaft lassen sich dann gut veränderte die veränderten Buchungsgewohnheiten der Amerikaner ablesen. Und dieser Trend sieht wenig erfreulich aus. Grundsätzlich sprechen wir von einem der Gewinner der Inflation. Delta war es in der nahen Vergangenheit sehr gut gelungen, die Inflation über Preissteigerung an die Kunden weiterzugeben und Umsätze deutlich hochzufahren. Nun, mit rückläufiger Inflation wird dieses deutlich schwerer. Mit Blick auf die aktuellen Zahlen ist soweit alles im grünen Bereich, analog eigentlich Pepsi, wie du es gerade gesagt hast. Umsatz im Rahmen der Erwartung, der Ertrag je Aktie marginal 2 Cent unter den Erwartungen des Marktes, also alles soweit fein. Jedoch trübt sich der Ausblick enorm ein. Dort wurde nun bekannt, dass Delta nur noch 3% Umsatzsteigerung anstatt vormals 5% erwartet. Ebenfalls wird der Ertrag je Aktie deutlich nach unten revidiert. Die Aktie gab somit folgerichtig im Laufe der Woche um mehr als 10% nach und vielmehr waren die Bekanntgaben auch als Zeichen für die Branche zu verstehen. Lukas, du hast gerade gesagt, ein zweites Unternehmen habe ich auch noch mit dabei. Die deutsche Premium-Airline Lufthansa spricht von strukturellen und operativen Herausforderungen, sprach eine Umsatz- und Gewinnwarnung aus, sprach von deutlich verschärftem Wettbewerb und forciert Sparmaßnahmen. Besonders bemerkenswert war die Bekanntgabe zum Free Cashflow. Dieser wurde bisher auf mindestens 1 Milliarde taxiert, nun einkassiert und mit einem Wortlauf versehen von deutlich unter 1 Milliarde Euro. Also schon spannend zu beobachten, wie es in der Reisebranche dann auch weitergeht und ob die Eintrübung der wirtschaftlichen Aktivitäten ja, sich dann auch so durch die Breite dann ziehen wird. Die DZ-Bank nimmt die Infos zum Anlass, das Kaufurteil bei Lufthansa auf Halten zu verändern und somit auch den fairen Wert der Aktie deutlich von 7,50 Euro auf 6 Euro zu reduzieren. Mit Blick auf den Jahreschart von Lufthansa sieht der Trendkanal zumindest alles andere als erbaulich aus. Die Aktie steht bei minus 25% entgegen dem allgemeinen Markttrend. Ja, schauen wir mal, wo und wie und wann der Boden erreicht wird.
Vorteil ist dann natürlich, es wird ein bisschen günstiger für uns, was Flüge angeht. Gerade die Langstrecken werden, glaube ich, günstiger. Also ja, wenigstens ein kleiner Trost.
Die Seite der Medaille ist dann, glaube ich, ganz nett wieder, ne? Ja, 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 genau. Aber das gleich mal zum Thema Flugreise und Konjunktureintrübung. Lukas, du kommst zum regionalen Teil und zu einer weiteren Erfolgsstory aus dem Westmünsterland.
Heutiges Thema Upcycling-Brandklinker. Und schon vor einiger Zeit haben wir über das Nottelner Unternehmen Hagemeister berichtet. Damaliges Thema war die Verwendung von Wasserstoff innerhalb des Prozesses für das Brennen von Klinkersteine. Und ja, auch jetzt fällt das Unternehmen wieder positiv positiv mit ihrer Idee auf. Hagemeister hatte vor vielen Jahren nämlich die Idee, Überreste, welche bei der Herstellung der Klinkersteine anfallen, für neue Klinkersteine zu nutzen. Konkret geht es um die Klinker, die beim Trocknen oder halt beim Brennen Risse aufweisen, und auch der Rohstoff, welcher zwischen den unterschiedlichen Bränden übrig bleibt, der als Ausschuss bezeichnet wird. Und ja, zwar ist die Farbe, wenn man die beiden Ressourcen jetzt kombiniert, nicht immer hundertprozentig identisch, wie man es vielleicht bei seinem eigenen Haus dann gerne hätte. Jedoch hat es tatsächlich auch viele Vorteile. Zum einen werden Ressourcen effizient eingesetzt und es wird weniger weggeworfen. Gleichzeitig wird 20% CO2 eingespart, da die Ressourcen sich logischerweise schon auf dem Platz befinden und nicht extra transportiert oder halt geliefert werden müssen.
Spannender und zeitgemäßer Ansatz, ne?
Absolut, ja. Insgesamt steigt auch die Nachfrage nach solchen Upcycling-Brandklinker in den letzten Jahren kontinuierlich an. Besonders im öffentlichen Sektor ist ein Markt dafür gegeben, da hier das Thema Nachhaltigkeit, gerade im Bausektor, ebenfalls natürlich eine extrem große Rolle spielt. Und derzeit machen die Klinker 5% der gesamten Produktion aus. Tendenz, ja, sicherlich steigen, wenn es so weitergeht. Und insgesamt natürlich wieder mal eine wirklich spannende Story von Hagemeister und ein Zeichen für unsere, ja, wirklich starke Region.
Auch wieder ein Hidden Champion aus der
Absolut.
Region, ne? Ja, ja.
Genau.
Ja, danke dafür, Lukas.
Kommen wir zum Ausblick.
Genau, kommen wir zum Ausblick, zu den volkswirtschaftlichen Daten. Was steht an? Also wir haben heute im Laufe des Dienstages Konjunkturdaten aus Deutschland, die ZEW-Umfrage zur aktuellen Lage und zum Konjunkturausblick, denke ich, ganz spannend, auch hinsichtlich der Themen, die wir jetzt auch im Podcast besprochen haben. Heute Nachmittag stehen die Einzelhandelsumsätze aus den USA an, auch interessant. Und Donnerstag, denke ich, dann auch der wichtigste Termin, die EZB-Sitzung, wo dann der Einlagezinssatz von 3,75 sehr wahrscheinlich bestätigt wird, und am Freitag abschließend Verbraucherpreise aus Japan, die, denke ich, den Markt jetzt nicht mehr ganz stark tangieren werden. Mit Blick auf die Unternehmenszahlen, also die Berichtssaison ist, wie Sie gehört haben, jetzt auch angelaufen. Nach dem soliden Start dann auch der Banken nimmt die Berichtssaison nun weiter Fahrt auf. Und im Laufe der Woche wird ASML und Johnson & Johnson berichten. Am Donnerstag, ganz interessant, Netflix, einer der Big-Tech-Unternehmen, wird dann doch auch Marktrelevanz haben. Novartis als auch dann Taiwan Semiconductor, also insgesamt KI-Fantasie, hätte ich fast gesagt. Also zumindest das Thema KI wird diese Woche auch wieder eine Rolle spielen. Und abschließend am Freitag American Express und Sartorius.
Ja, ja. Gerade Taiwan Semiconductor, vielleicht so ein erster Indikator zum Thema Nvidia, was natürlich
ASML,
relativ spät ist.
Ja,
ja, Nvidia ist, glaube ich, auch erst in 4-5 Wochen dran. Aber ja, es geht los.
So ist es, ja. Dann soll es das für diese Woche auch wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gerne fleißig. Empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.